Willkommen bei Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Laura Staniszewski und ich werde Sie durch die folgende knappe halbe Stunde begleiten. In dieser Sendezeit befassen wir uns mit der Kunst in Prag des 19. und 20. Jahrhunderts und einem seiner berühmtesten Vertreter. Schikaneda ist sein Name. Wissen Sie, von wem die Rede ist? Wenn nicht, kein Problem, denn im Kultursalon erhalten Sie die Antwort. Allen Fleischliebhabern unter Ihnen kann ich wiederum unseren heutigen Sprachkurs besonders ans Herz legen. Aber zunächst werfen wir erneut einen Blick auf die tschechische Geschichte. Edvard Beneš, der ehemalige Außenminister und Staatspräsident der ersten tschechoslowakischen Republik, war vor einiger Zeit das Thema einer Konferenz im Goethe-Institut in Prag. Historiker aus Deutschland, Tschechien, aber auch zum Beispiel aus Großbritannien diskutierten über die kontroversen Wahrnehmungen von Beneš. Geladen hatte das Masaryk-Institut und das Archiv der Wissenschaften, gemeinsam mit dem Kollegium Carolinum aus München. Marco Zimmermann war bei der Konferenz und hat nachgefragt, wie sich das Bild von Beneš bei den Deutschen aus der Tschechoslowakei gewandelt hat. Sie hören eine Wiederholung vom November vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Edvard Beneš ist einer der bekanntesten und umstrittensten Politiker der Tschechoslowakei. Er amtierte 17 Jahre als Außenminister und führte das Land in seinen schwersten Zeiten zwischen 1935 und 1948 sowohl aus Prag als auch aus London. Bereits 1915 engagierte er sich aus dem französischen Exil heraus gemeinsam mit seinem ehemaligen Professor T.G. Masaryk für die Anerkennung einer unabhängigen tschechoslowakischen Republik. Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns war der Soziologe und Philosoph dann einer der Verhandlungsführer der tschechoslowakischen Delegation auf der Friedenskonferenz in Saint-Germain. Er verstand es, die alliierten Delegierten davon zu überzeugen, dass die deutsch besiedelten Grenzgebiete der neuen Tschechoslowakei und nicht Österreich oder Deutschland angegliedert werden sollten. Deutsche nationale Kreise, aber auch die Sozialdemokraten, griffen Beneš in der Ersten Republik dann zwar an, als Außenminister war er aber in der politischen Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Tschechen kein Fixpunkt. Erst mit dem Aufstieg der Sudetendeutschen Partei in den 1930er Jahren wurde Beneš wieder interessant für die deutschen Politiker. Der britische Historiker Mark Cornwall erklärt, was die SDP von Beneš erwartete.
Es gab, ich glaube, wirklich immer eine Hoffnung für einige Leute in der Sudetendeutsche Partei, dass es gibt die Möglichkeit, Druck auf Beneš auszuüben. Ich glaube, sie denken dann negativ über Beneš, dass er war ein tschechischer Nationalist. Aber ich glaube wirklich, es gibt immer einige Leute in Händlerbewegung, die denken, dass man könnte etwas von Beneš kommen könnte.
Aufgrund von Beneš' Position als Außenminister und seines Engagements im Völkerbund sah die SDP vermeintliche Verhandlungsspielräume für mehr Volksgruppenrechte. Nachdem er dann 1935 zum Präsidenten der Republik gewählt wurde, lassen sich intensivere Versuche beobachten, mit Beneš in Verhandlungen einzutreten. Noch einmal Mark Cornwall.
Die Leitung, sie wollen immer mit Beneš treffen. Zum Beispiel Henlein hat immer die Idee, mit Beneš zu treffen. Und es war nie möglich, weil Beneš hat immer verweigert. Aber die Henlein-Bewegung hat immer gedacht, dass sie werden diesen Diskurs gleich mit gleichen Tschechen und Deutschen haben. Und das war wirklich nicht möglich. Beneš wurde das nie.
Die Versuche, mit Beneš zu verhandeln, werden aber im Vorfeld des Münchner Abkommens nicht weiter verfolgt. Henlein, der Führer der Sudetendeutschen Partei, hatte sich bereits im November 1937 in einem Brief nach Berlin der bedingungslosen Führerschaft Adolf Hitlers unterworfen. Und damit änderte sich natürlich auch seine Haltung zu Beneš, wie Professor Cornwall weiß.
In 1938, es ist ein bisschen etwas anderes, dass man weiß, zum Beispiel sicherlich Henlein weiß genau mehr, dass es gibt keine Möglichkeit von einer Lösung von den Tschechen und alles hängt ab von Hitler und Deutschen Reich. Aber sicherlich, es gibt auch einige Leute noch in Leitung, die denken, dass alles Fortschritt ja, wie früher, ja, dass es ist möglich, Druck auf Benesch auszuüben.
Die Verhandlungen zwischen Deutschen und Tschechen scheiterten, wie man heute weiß, weil Konrad Henlein Anweisungen hatte, alle Angebote der tschechischen Seite abzulehnen. Um einen Krieg zu verhindern, einigten sich die Regierungschefs Italiens, Frankreichs und Großbritanniens auf eine Abtretung der Grenzgebiete der Tschechoslowakei an Deutschland. Die Tschechoslowakei selbst durfte an den Verhandlungen nicht teilnehmen. Beneš fühlte sich von den Verbündeten Frankreich und Großbritannien verraten. 5 Tage später trat er von seinem Amt als Staatspräsident zurück und ging ins Exil nach London. Am 21. Juli 1940 ernannte er dort die tschechoslowakische Exilregierung unter Jan Schramek. Ins Exil nach London konnten sich auch die deutschen Sozialdemokraten aus der Tschechoslowakei retten. Unter der Führung von Wenzel Jaksch waren sie die größten Gegner der Sudetendeutschen Partei gewesen und arbeiteten zunächst in London mit Beneš zusammen. Allerdings zerstritten sich beide Parteien über die Pläne der Aussiedlung, die den Sozialdemokraten viel zu weit gingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Haltung der Deutschen zu Beneš natürlich von der Vertreibung und ihren Folgen geprägt. Der Historiker Tobias Weger hat in seiner Dissertation die Diskurse der vertriebenen Organisationen untersucht.
Edward Beneš, der aufgrund seiner Präsidialdekrete natürlich dann gerne in die Rolle des Hauptverantwortlichen gedrängt wurde. Und insofern muss man eigentlich schon sagen, dass eigentlich seit 1945 das Bild Edward Beneš bei den sudetendeutschen vertriebenen Organisationen eigentlich vor allen Dingen einen negativen Touch bekommen hat.
Neben dem Bild des Hauptverantwortlichen für die Vertreibung existieren aber auch noch andere Bilder, so Weger weiter.
Zum Beispiel der Vorwurf, Beneš habe im Grunde schon seit der Gründung der Tschechoslowakei 1918 darauf hingewirkt, die Deutschen mehr oder weniger schnell aus dem Staat zu beseitigen. Da heißt es, dann zunächst habe versucht, die Deutschen zu assimilieren, also im Grunde zu Tschechen zu machen. Dann aber auch werden ihm schon sehr früh Vertreibungspläne unterstellt. Das ist natürlich historisch problematisch, hier eine solche Kontinuität zu sehen, aber man findet sie in den Bildern.
In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Bild Edward Beneš in sudetendeutschen Kreisen extrem negativ gefärbt. Anlass dazu waren die politische Wende und die Integration der Tschechischen Republik in die westlichen Strukturen, wie zum Beispiel der NATO oder der EU-Beitritt.
Bei all diesen Stationen gibt es eben im Grunde immer wieder Versuche seitens der sudetendeutschen Landsmannschaft, Beneš zu instrumentalisieren und zu sagen, solange dieser Staat die sogenannten Beneš-Dekrete nicht abschafft, ist die Tschechische Republik nicht europareif zum Beispiel. Und hier sieht man eben sehr schön diesen Mechanismus, dass eine Person im Grunde verantwortlich gemacht wird für das, was unter dem Stichwort Vertreibung zusammengefasst werden kann, was aber natürlich historisch gesehen nicht auf die Person Beneš alleine zurückgeht, sondern zum einen natürlich mit Zustimmung der Alliierten passieren musste, sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen, 3,5 Millionen Menschen aus der Tschechoslowakei auszusiedeln oder zu vertreiben. Und zum anderen natürlich auch eine Gesamtentscheidung der tschechoslowakischen Regierung war. Das heißt, nicht ein einsames Handeln von Beneš, der hier gewissermaßen sich als Diktator irgendwie betätigt hat, sondern eine Konsenshandlung, die sicherlich damals auch von der Mehrheit der tschechoslowakischen Gesellschaft mitgetragen wurde.
Wegers Meinung nach fand bei den vertriebenen Verbänden eine Emotionalisierung und Personalisierung statt. Eine generelle Unzufriedenheit mit der tschechoslowakischen Politik wurde auf eine Person projiziert, damit leichter argumentiert und agitiert werden konnte. So entstand zum Beispiel auch der sogenannte Benešismus, ein künstlich in den 1950er Jahren entstandener Kampfbegriff der sudetendeutschen Landsmannschaft. Dieser hielt sich auch noch bis in die 1990er Jahre. Allerdings betont der Historiker Weger, dass es nicht das Bild Edward Beneš bei den Sudetendeutschen gebe. Eine große Zahl der Deutschen aus den böhmischen Ländern habe ihn als Staatspräsidenten akzeptiert und respektiert. Man dürfe also das Bild Beneš nicht nur aus den Äußerungen der Organisationen ableiten.
Und das hat sich natürlich dann auch nach 1945 fortgesetzt, sodass das, was aus München, aus den Verlautbarungen der sudetendeutschen Landsmannschaft gekommen ist, nicht die Meinung der Sudetendeutschen widerspiegelt, sondern ein bestimmtes Spektrum politische Meinungsäußerung von einem ganz bestimmten Verband, der aber nicht die Meinungsführerschaft hatte.
Das war ein weiteres Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Und historisch geht es auch gleich weiter. Während es in Deutschland gerade der Adel war, der die kulinarische Entwicklung vorantrieb, ernährte sich der tschechische Adel so einfach wie das Volk. Knödel und Sauerkraut, das sind die Beilagen für das traditionsreichste Gericht der böhmischen Küche. Das Hauptgericht aber ist das Schweinefleisch. Doch wie heißen Wurst, Speck und Hackfleisch eigentlich auf Tschechisch? Und wo werden sie gekauft? Das erfahren Sie im folgenden Sprachkurs. Am Mikrofon sind Maketa Kachlíková und Martina Schneiberková. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch in der heutigen Ausgabe von Tschechisch gesagt wird eingekauft und gegessen, diesmal wird aber zusätzlich noch gekocht und gebraten. Es geht nämlich um das Fleisch.
Maso.
Fleisch.
Maso.
Kauft man beim Metzger.
Reznik.
Auf dem Schild seines Ladens steht meistens die Inschrift
Maso uzeniny.
Fleisch und Wurstwaren. Die drei am häufigsten gegessenen Fleischsorten sind hierzulande Geflügelfleisch,
drůbeží maso,
Schweinefleisch,
vepřové maso
und Rindfleisch,
hovězí maso.
Seltener sind Kalbfleisch,
telecí maso,
Lammfleisch,
jehněčí maso
bzw. Wild,
zvěřina.
Der Metzger fragt seine Kunden meist, was für ein Stück Fleisch es sein soll. Beim Schweinefleisch etwa ein Halsstück,
Krkovice,
eine Keule,
Kýta,
oder ein Kotelett,
Kotleta.
Beim Rindfleisch unterscheidet man zwischen dem Vorderfleisch,
Přední,
und dem Hinterfleisch,
Zadní maso.
Bestellen kann man aber auch von der Lende,
Svíčková,
oder von der Hochrippe,
Roštěná.
Ein Beefsteak ist einfach ein
Biftek.
Ebenso kaufen lässt sich Hackfleisch,
mleté maso,
oder man lässt sich das gewählte Stück Fleisch hacken. Zubereitet werden daraus meist ein Hackbraten,
sekaná,
Frikadellen,
karbanátky,
oder Hasche.
Hasche.
In der Wurstabteilung kauft man beispielsweise Schinken,
šunka,
verschiedene Sorten Salami,
salám,
und unterschiedliche Würste. Handelt es sich dabei um eine Speckwurst,
Spekáček,
dann sagt man häufiger eher
Wurst.
Längere Würstchen, die im Paar verkauft werden, heißen Pärchen,
Párky.
Auch zu bekommen sind meist verschiedene Bratwürste,
Klobásy.
Guten Appetit und Entschuldigung bei allen Vegetariern. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Maketa Kachlíková. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. In unserem letzten Beitrag der Sendung wollen wir Sie ein wenig in die melancholische Stimmung des Prags vor 100 Jahren zurückversetzen. Dabei helfen uns die Bilder eines der beliebtesten Maler der Jahrhundertwende, Jakub Schikaneder. Verlassene Ecken des alten Prags, die durch das schwache Licht des Sonnenuntergangs, des Monds oder durch Gaslaternen beleuchtet werden, oder auch sparsam beleuchtete Innenräume mit Frauenfiguren. Das sind seine typischen Motive. Maketa Kachlíková führt sie im Folgenden durch eine große Schikaneder-Ausstellung in der Nationalgalerie in Prag. Sie hören eine neue Ausgabe unseres Kultursalons.
Eine umfangreiche Ausstellung in der Waldsteinreithalle auf der Prager Kleinseite zeigt bis Oktober Werke von Jakub Schikaneder. Vor 14 Jahren gab es in der Nationalgalerie bereits eine große Schikaneder-Ausstellung. Trotzdem gab es nun Gründe, seine Werke erneut zu präsentieren, sagt die Kuratorin der Ausstellung Veronika Huliková.
Je to dosud největší prezentace díla Jakuba Schikanedera.
Es ist die bisher größte Präsentation der Werke von Jakub Schikaneder. Seit der letzten Ausstellung sind 14 Jahre vergangen. Inzwischen sind zahlreiche Werke gefunden worden, die früher als verschollen galten. Wir haben nun die einzigartige Gelegenheit, dank dem Entgegenkommen der Privatbesitzer diese Werke der Öffentlichkeit zu zeigen. Manchmal ist es Zufall, dass sich der Besitzer selbst meldet, er habe ein Schikaneder-Bild zu Hause und möchte es der Galerie leihen. Manchmal knüpft die Nationalgalerie Kontakt mit einer Privatgalerie an, die die Sammler vereinigt und die Anleiher vermittelt. Es kam zu einer Reihe von unerwarteten Entdeckungen. Eines der schönsten Bilder ist das frühe Werk »Die Braut aus der Bretagne« aus der ersten Hälfte der 1880er Jahre. Es wurde nach Schikaneders Reise nach Frankreich und Bretagne gemalt. Neu gefunden wurden auch zahlreiche typische Prager Nachtbilder sowie eine Porträtstudie, in der wir aufgrund eines Fotos Schikaneders Frau identifizieren konnten. Diese Entdeckung enthüllte, dass Schikaneders Frau auch für das Bild »In der Einsamkeit« Modell gestanden ist. Das Bild befindet sich in der Sammlung der Nationalgalerie. Jakub Schikaneders Bilder zählen heute zu den bekanntesten tschechischen Kunstwerken von der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert. Seine Werke sind bei der breiten Öffentlichkeit beliebt und die Ausstellungen sehr gut besucht.
Für uns als Fachleute war es eine große Überraschung, dass sich nach gründlichen Recherchen ergeben hat, wie gut sich Schikaneder in der zeitgenössischen europäischen Malerei auskannte. Er war Professor an der Prager Kunstgewerbeschule. Er hatte die Möglichkeit zu reisen und unternahm Dienstreisen durch Europa. Er war also gut informiert und in seinen Werken lassen sich die einzelnen Einflüsse feststellen.
Schikaneder sei einzigartig beim Schaffen von Atmosphäre, betont Veronika Hulíková. Seine Gemälde spiegeln die Stimmungen in der Stadt wider. Schikaneder liebte Prag und stellte seine Ecken zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten dar.
Allerdings sind seine Prager Nachtbilder keine topografisch genauen Darstellungen Prags. Im Vergleich waren die Werke von Malern wie zum Beispiel Menažík oder Janca wesentlich wahrheitsgetreuer. Schikaneder war aber ein Meister der Atmosphäre. Er schuf mit seinen Bildern eine Art Synthese seiner Erinnerungen an die Atmosphäre der Stadt.
Veronika Hulíková macht bei der Führung durch die Ausstellung vor einem Gemälde Halt. An diesem Beispiel erklärt sie, wie diese Synthese entsteht.
Wir stehen vor dem Bild »Früher Abend auf dem Hradčín« aus der Sammlung der Nationalgalerie in Prag. Es ist eines der schönsten Bilder des Malers und wir haben es deswegen zum Hauptmotiv der Ausstellung gemacht. Dieses Bild wurde höchstwahrscheinlich im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gemalt und hat eine einzigartige Atmosphäre. Auf dem Bild kommt eine gebeugte Frauenfigur vor, die vom Hradčíner Platz auf Prag hinabschaut. Prag ist allerdings nicht zu sehen, nur zu erahnen. Auf Schikaneders Bildern kommt sehr oft eine Frauenfigur vor. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk, von den Anfängen bis zu den Meeresbildern am Ende seines Lebens.
Die Kuratorin weist auch auf weitere zwei Werke hin, die die Nationalgalerie als Anleihe aus Privatsammlungen erworben hat. Die Schreckliche Gesellschaft und die Meditation sind Bilder, die Jakub Schikaneder noch als Student der Prager Akademie ausstellte.
Dies weckte große Aufmerksamkeit. Sie wurden sogar von Jan Neruda in der Presse kommentiert. Nun gibt es nach mehr als 150 Jahren die Möglichkeit, sich diese Bilder erneut anzuschauen. Veronika Hulíková teilt Šikane das Werk in Schaffensperioden ein.
Nachdem Schikaneder die Prager Akademie verlassen und seine Europareisen unternommen hatte, das heißt seit der Hälfte der 1880er Jahre, kristallisiert sich eine erste Phase seines Schaffens heraus. Wir haben sie im Einklang mit einer zeitgenössischen Kritik Idyllen, Leiden und Not genannt. Typisch für diese Phase ist die Darstellung von alten Frauen, aber auch von jungen Müttern, die sich in Not befinden oder verlassen sind. Schikaneder hatte ein sehr starkes soziales Empfinden. Ihren Höhepunkt erreicht diese Phase im Bild Der Mord im Haus. Anfang der 1890er Jahre kommt eine Zeit der Suche. Um 1900 bzw. kurz davor beginnt eine weitere Schaffensphase, die Reihe der Prager Nachtbilder. Diese wird durch das nun neu entdeckte Bild Die Abenddämmerung aus dem Jahr 1899 eröffnet. 3 Jahre später schuf er Die Abenddämmerung im Winter, die erste seiner typischen Nocturnen. Des Weiteren gelang es uns, noch einen Strang seines Werkes zu bündeln, der bisher weniger bekannt war, und zwar die Abbildung von Innenräumen. Dort kommt wieder häufig die Frauenfigur vor, beziehungsweise der Raum ist leer, es lassen sich dort aber Spuren menschlicher Anwesenheit finden, als ob jemand das Zimmer kurz zuvor verlassen hätte. Man sieht dort einen angefangenen Brief, es liegt da ein Buch, die Tür ist offen. Diese Bilder sind wegen ihrer harmonischen Farbigkeit so besonders.
Tyto obrazy jsou výjimečné svou harmonickou barevností.
Jakub Schikaneder ist heute bei den Galerienbesuchern und Kunstsammlern einer der beliebtesten Maler des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Wie war seine Stellung zu seinen Lebzeiten?
Schikaneder hat zu seinen Lebzeiten nie eine Gesamtausstellung veranstaltet. Im Laufe der 1890er Jahre stellte er in Prag ziemlich oft aus. Er versuchte, sich außer der Grenze Österreich-Ungarns durchzusetzen und beschickte internationale Ausstellungen in Berlin, München und natürlich auch in Wien. Aber ungefähr nach 1900 und insbesondere nach 1910 zog er sich völlig zurück. Beigetragen dazu hat wahrscheinlich, dass seine Ansichten im Widerspruch mit der antretenden modernen Generation tschechischer Künstler standen. Ab da hat er bis zu seinem Tod nie mehr wieder seine Bilder öffentlich ausgestellt.
Jakub Schikaneder lebte in den Jahren 1855 bis 1924. Der Name Schikaneder ist im deutschsprachigen Raum nicht unbekannt. Emanuel Schikaneder war im 18. Jahrhundert ein bekannter Schauspieler, Sänger, Regisseur, Dichter und Theaterdirektor. In die Geschichte eingegangen ist er vor allem als Libretto-Autor für Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte. Er selbst spielte den Vogelfänger Papageno bei der Premiere in Wien 1791. Wie Veronika Hulíková sagt, handelt es sich nicht nur um eine Namensgleichheit.
Das ist kein Zufall. Obwohl Schikaneders Vater ein Zollbeamter war, stammte er aus einer Familie mit reicher kultureller Tradition. Die Familie wurde von Schikaneders Großvater, Karl Josef Schikaneder, nach Prag geführt. Er war ein Schauspieler, Sänger und Theaterdirektor. Dieser hatte 5 Töchter und einen Sohn, eben den Vater von Jakub Schikaneder. Jakubs Tanten und Cousinen waren Schauspielerinnen und Emanuel Schikaneder, der berühmte Librettist, war der Onkel seines Großvaters. Die Verwandtschaft ist also nicht ganz nah, dennoch waren sie verwandt.
Soweit die Kuratorin der Ausstellung Veronika Hulíková. Auf der Webseite www.schikaneder.cz findet man auf Tschechisch und Englisch zahlreiche Informationen über den Maler und das aktuelle Begleitprogramm zur Ausstellung. Sie dauert bis zum 21. Oktober und ist täglich außer Montag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten uns bald wieder ein. Falls Sie gerne noch einmal anhören oder nachlesen wollen, was wir gesendet haben, dann schauen Sie doch bitte auf unsere Website. Sie finden sie unter www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Staniszewski. Auf Wiederhören und naslyšenou. Thank you.
Thank you.